Es ist ein sehr umtriebiges Leben und ich wurde sehr interessiert, als ich in meinem Leben an dem Thema, das ich heute präsentieren möchte. Nämlich, wie kann ich in mir selber einen Raum schaffen, wo ich unbeeinflusst bin von den äußeren Einflüssen und den äußeren Störungen, die es im Leben gibt. Und da habe ich dann mit großer Intensität versucht, diesen heiligen Raum oder diesen inneren Raum im Herzen erst einmal für mich selber zu entdecken und dann mich ein bisschen umzutun in den verschiedenen Kulturen der Menschheit, den spirituellen Kulturen, um zu sehen, wie in anderen Kulturen, in anderen Zeiten Menschen in diesen inneren Raum im Herzen gefunden haben. So, was ich heute präsentieren kann, ist eine kleine Geschmacksprobe von einem großen Retreat, was ich anbiete in Indien und im Westen, wo es genau über dieses Thema geht, nämlich Zugang zu finden zu dem Ort, wo wir nicht gestört sind, dem Tempel im Inneren. Da ist der Freund, der Krishna, der das Konzert macht, ein guter Freund von mir. So, ich habe gehört, dass dieser Vortrag auch, Dankeschön, auf der Webkamera zu finden ist und möchte deswegen unbedingt meinen Zuhörerkreis im Internet grüßen. Verliert euch nicht im Internet, bleibt eingestellt. Ich glaube, dass wir etwas Interessantes heute präsentieren werden. Ich möchte dazu auch noch eines sagen. Wir werden ein paar aktive Meditationen machen, ein bisschen Mantren chanten und ich möchte euch alle unbedingt inspirieren, euer Bestes zu geben und mit großer Freude daran teilzunehmen. Das ist gut fürs Fernsehen. Wenn ihr wollt. Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Das erste Mal, wo ich vom inneren Raum hörte, war aus der Bhagavad Gita. Die Bhagavad Gita ist, glaube ich, in diesen Kreisen ein bekanntes Weisheitsbuch. In der Bhagavad Gita gibt es einen Text, der über den Yogi spricht, der auf eine bestimmte Bewusstseinsebene kommt, wo er nicht einmal inmitten der allergrößten Schwierigkeiten ins Wanken gerät und ausgeglichen und ausgewogen ist, selbst dann, wenn die Woge des Todes kommt und ihn aus dem Körper herausbringt. Wieso ist der Yogi so ausgewogen und unanfechtbar? Es liegt daran, weil er einen bestimmten Bereich in seiner Psychologie gefunden hat oder in seinem Inneren gefunden hat, will ich mal sagen, der unbeeinflusst und unberührt ist von den Störungen des äußeren Lebens. Ich glaube, ihr alle könnt das als ein erstrebenswertes Ziel euch vorstellen, denn ihr seid auf einer Messe, wo so viele Eindrücke auf euch kommen und manche von uns, mich eingeschlossen, uns geht es so, dass es fast zu viele sind und wir manchmal ein bisschen sogar auf einer Yogamesse aus unserer Mitte gerissen sind. Das liegt daran, dass wir noch nicht immer in unserem inneren Raum fest sind, dass unsere Wurzeln noch nicht tief genug in die Ewigkeit führen. So, dieser innere Raum wird sehr schön erklärt in der Chandogya Upanishad, im 8. Papataka, wo gesagt wird, dass wir in einer Stadt leben, der Stadt unseres Körpers. Genau wie eine richtige Stadt hat auch die Stadt unseres Körpers verschiedene Eingangstore, durch die laufend Verkehr hinein und herauskommt. Das sind zwei Tore, die man als Augen bezeichnet. Da kommen die sichtbaren Eindrücke in die Stadt unseres Körpers hinein. Es gibt zwei andere Toren. Die Tore sind die Ohren, die zwei Nasenlöcher, dann sind wir schon bei 6 Toren. Dann kommt noch der Mund dazu, das ist das 7. Tor. Und schließlich kommen 2 Tore dazu, die unterhalb der Gürtellinie liegen. Durch diese 9 Tore kommen laufend Eindrücke hinein und durch manche dieser Tore geht auch etwas hinaus, wie zum Beispiel jetzt durch das Tor meines Mundes. Ich habe vorhin gegessen, da ist eine Fuhre von Kartoffeln in die Stadt meines Körpers geladen worden. Und jetzt spreche ich und es kommen Worte und Informationen aus der Stadt meines Körpers heraus. Also, wir alle leben in der Stadt der 9 Tore, nach der Upanishad. Und es heißt, dass es in dieser Stadt der 9 Tore ein ganz besonderes Haus gibt. In diesem Haus wiederum gibt es einen ganz bestimmten Raum. Das Haus, von dem gesprochen wird, ist unser Herz. Und innerhalb dieses Herzhauses gibt es einen bestimmten Kammer, einen Raum, der eben als dieser innere Raum bezeichnet wird oder in der Sprache der Upanishaden als Brahmapuri. Es heißt in der Chandogya Upanishad, dass dieser kleine Raum im Herzen so groß ist, dass das gesamte Universum darin Platz hat. Wer diesen Raum findet, sagt die Chandogya Upanishad, wird frei von falschen Wünschen. Und alles, was er sich vornimmt, wenn er diesen Raum gefunden hat, wird wahr. Denn er hat das Höchste erreicht. Also aus diesen Worten können wir herausnehmen, dass in diesem speziellen Herzensraum Gott gegenwärtig ist. Und dass durch den Kontakt mit ihm unglaubliche Kräfte in uns freigesetzt werden. Die Upanishaden, wie ihr wisst, sind Unterweisung. Da sitzt immer der spirituelle Meister da und der Schüler hört zu. Und der Lehrer spricht jetzt. Ich will es mal vorlesen. Hier in der Stadt des Körpers gibt es ein Haus, das Herz, das wie eine Lotusblume geformt ist. In ihm ist ein kleiner Raum. Was in diesem Raum ist, soll man erforschen und suchen zu erkennen. Der Raum im Herzen ist so groß, dass Himmel und Erde darin enthalten sind, Feuer und Wind, Sonne und Mond, der Blitz und die Sterne, was immer jemand besitzt und was er nicht besitzt. Also das heißt, wenn man im Herzen denkt an das Universum, oder wenn man denkt daran, dass man etwas hat, dann hat man es. Dann ist es eine Gegenwart. Dann sagt der Schüler, aber Lehrer, ich habe eine Frage. Alter und Verwesung werden kommen und all das ergreifen und wegnehmen, was in diesem inneren Raum ist, oder? Der Lehrer antwortet, du hast schon recht, du wirst alles verlieren, was aus den Wünschen des falschen Selbst geboren wurde, was aus dem Leben der Unfreiheit kommt. Wer von dieser Welt geht, ohne die Seele erkannt zu haben und ohne seine wahrhaften Wünsche zu kennen, wird ein Leben in Unfreiheit bekommen, in allen Welten. Und dann sagt er, wer aber geht, nachdem er die Seele und die höchste Seele in der inneren Kammer des Herzens erkannt hat, dem wird ein Leben zuteil in Freiheit in allen Welten. Ich möchte ein bisschen indische Psychologie mit euch teilen. Ich möchte euch erzählen, warum wir so selten bei uns sind und warum wir so selten im inneren Raum Wurzeln schlagen können. Ihr habt hier einen kleinen Elefanten. Wir haben uns versucht, so gut wie möglich zu malen, wie im Zoo. Aber es ist so, wie es ist. In den vedischen Schriften heißt es, dass der Manas, der Geist, mit einem Elefanten zu vergleichen ist. Der Elefant hat einen Rüssel, der ständig nach außen geht und nach außen greift. Wer von euch hat einmal einen Elefanten getroffen? Einen realen Elefanten? Ihr habt vielleicht gesehen, der Rüssel schwenkt immer hin und her. Und wenn man da was in der Tasche hat, ist er schon da und holt's raus. Besonders wenn es eine Orange ist oder eine Banane. So ist unser Geist ständig am Rüsseln in der materiellen Welt. Er versucht, Dinge zu greifen in der äußeren Welt. Und genau wie bei einem Elefanten, wo der Rüssel zwischen zwei Polen hin und her schwenkt, nämlich die beiden Stoßzähne, so schwenkt auch unser Geist ständig zwischen zwei Polen hin und her. Nämlich einmal, das mache ich, das liegt mir, das gefällt mir, und das, man nennt das Anziehung. Und der zweite Pol, das ist die Abneigung, die Ablehnung. Die meisten Menschen ähneln in ihrem inneren Leben dem nach außen gerichteten Elefanten. Sie beschäftigen sich mit den Dingen, das mache ich, das liegt mir, und entwickeln eine Anziehung, die das ganze Leben manchmal beherrscht. Oder sie entwickeln eine Ablehnung, die sie auch das ganze Leben regiert und beherrscht. Ich weiß es von meinem Onkel Uwe. Jetzt habe ich den Namen gesagt, also es ist vielleicht nicht gut, im Fernsehen den Namen vom Onkel zu sagen, wenn er eine schlechte Eigenschaft hat. Der mochte Tante Sabine so wenig, dass er also ständig über die Tante Sabine fluchte. Und ich habe ihn dann irgendwann, als ich Mönch wurde vor 40 Jahren, gesagt, du, die Sabine hat völlig Macht über dich ergriffen, weil du ständig mit ihr beschäftigt bist. Du hast ihr das Wertvollste gegeben, was du hast, nämlich die innerste Kammer deines Herzens. Damals habe ich noch anders gesprochen. Ich habe gesagt, das Sofa deines Herzens. Es ist sehr wichtig, wenn man den inneren Raum entdecken will, dass man sich nicht mehr von dem äußeren Raum völlig kontrollieren lässt. Und nicht mehr einen Geist hat, der so ähnlich ist wie der Elefant, dessen Rüssel ständig hin und her schwenkt zwischen angenehm und unangenehm. Ihr wisst vielleicht, viele Menschen lassen sich dermaßen vom Wetter kontrollieren. Wenn das Wetter gut ist, dann geht es ihnen gut. Wenn das Wetter schlecht ist, dann geht es ihnen schlecht. Ich sage diesen Menschen immer, du musst dein inneres Wetter selber kreieren. Nicht? Das ist sehr, sehr wichtig, dieser Punkt. So, ich möchte jetzt sehr gerne euch ein bisschen zu diesem inneren Raum hinführen, indem ich euch inspirieren möchte und bitten möchte, den äußeren Raum und den Elefanten ein bisschen zu verlassen. Ich möchte, muss jetzt mal sehen, ich habe einige Gäste, die aus Platzmangel stehen. Ich würde euch vorschlagen, Betty, sit down, please. Man kann das so ungezwungen auf dem Boden machen, also und die Beine ausstrecken. Man braucht nicht die Schuhe auszuziehen. Ich möchte euch bitten, euch gerade aufzusetzen. Ihr könnt euch auch anlehnen an die Rücklehne eures Stuhls oder auf alle Fälle ein bisschen so in euch zu sitzen und euch ein bisschen noch umzuschauen, euch ein bisschen über den Raum bewusst zu sein, in dem ihr seid, vielleicht diese hochattraktive technische Ausstattung wahrzunehmen, die Lautsprecher, euren Nachbar, der vor euch sitzt oder so. Ich werde euch nämlich gleich bitten, die Augen zu schließen. Jetzt möchte ich euch alle bitten, ein bisschen an dem Atem zu arbeiten. Wir werden das machen, indem wir ein paar Mal ganz tief ausatmen. Durch dieses tiefe Ausatmen werden wir automatisch dazu kommen, tief einzuatmen und so unseren Atem zu vertiefen. Lass mal so einfach gehen, den Atem. Wenn ihr so weit seid, schließt bitte eure Augen. Richtet eure Aufmerksamkeit auf den ein- und ausströmenden Atem. Atmet tief aus und automatisch tief ein. Und beobachtet den Atem, so wie er einen Gast beobachtet, der durch eure Tür hineinkommt und sie wieder verlässt. Versucht nichts zu erzwingen, also den Atem nicht jetzt unbedingt sehr tief zu machen oder sehr entspannt. Beobachtet ihn einfach. Jetzt geht ein bisschen tiefer. Und beobachtet, dass ihr da seid und euer Atmen beobachtet. Geht einen Schritt zurück. Der erste Schritt ist, einfach nur das Atmen zu beobachten, das Atmen. Der zweite Schritt, der noch weiter zurückführt, noch tiefer in euch hinein ist, zu beobachten, wie ihr euer Atmen beobachtet. Fragt euch aus dieser Beobachterposition heraus, wie sich anfühlt, ein- und auszuatmen. Wenn irgendwelche Gefühle im Körper auftreten solltet, lasst sie einfach vorbeiziehen. Wenn irgendwelche Gedanken auftreten sollten, lasst sie auch vorbeiziehen. Du bist wie ein Berg. Gedanken und Gefühle ähneln Wolken, die vorbeiziehen. Konzentriere dich auf deinen ein- und ausströmenden Atem. wenn immer du einatmest, beobachte, wie du einatmest. Sei dir bewusst darüber, dass du einatmest. Und dann beobachte, dass du beobachtest. Wenn immer du ausatmest, beobachte, wie du ausatmest. Sei dir völlig darüber bewusst, dass du jetzt ausatmest. Und noch einmal, beobachte bitte, dass du beobachtest. Ganz langsam und allmählich bringe deine Aufmerksamkeit zu dem Raum um dein Herz, den Herzbereich. Sage dir jetzt in Gedanken, ich bin. Wie fühlt es sich an, zu sein? Als nächstes sage dir, ich bin ewig. Ewig heißt kein Anfang und kein Ende. Versuch dir einfach darüber klar zu werden, was es bedeutet, ewig zu sein. Und sage dir aufs Neue, ich bin ewig. Was taucht dafür ein Gefühl auf? Wenn du ganz langsam ein- und ausatmest, sage dir auch langsam, ich bin ewig. Ich bin ein Teil Gottes. Ich bin voller Glückseligkeit. Ich bin voller Wissen. Ewig. Sage dir, ich bin ein ewiger Teil Gottes. Es geht jetzt nicht mehr über Rollen, die du in deinem Leben spielst. Es geht auch nicht um deinen gegenwärtigen Körper, den du im Augenblick bewohnst. Noch geht es um irgendwelche Positionen, die du vielleicht im Leben einnimmst. Noch geht es um Verantwortungen. Es geht ganz allein um dich, ein Teil Gottes. Ich möchte euch bitten, jetzt langsam eure Hände zu nehmen und sie zu reiben und dann auch die Augen zu tun, wie wir das beim Palmieren tun. Und dann von den Augen so langsam wegzuführen und in die Innenfläche der Hände, die Handflächen zu schauen, als würdet ihr sie zum ersten Mal im Leben sehen. Und dann euch wieder bewusst zu werden über eure Umgebung. So, ich hoffe, dass ihr ganz kurz in diesen Raum zumindest hereinahnen konntet. Dies ist eine sehr einfache Meditation, die ich also jedem von euch empfehle, auf die eine oder andere Weise selber auszuführen. Es ist sehr, sehr praktisch. Es hilft einem sehr, einfach mal, ich will mal sagen, zur Ruhe zu kommen und ein bisschen, sagen wir mal, ja, in die innere Kammer zu kommen. Ich war einmal auf einer fürchterlichen Friedenskonferenz eingeladen, wo also Politiker waren und es also dermaßen heiß auf dem Rednerpult herging, dass die ganze Zuhörerschaft in Aufruhr versetzt wurde und wahrscheinlich viele sich fragten, werden wir jemals Frieden haben mit solchen Menschen? Und ich war dann gebeten worden, danach zu sprechen und hatte eben viele Politiker auch in meinem Forum und habe dann einfach gesagt, so, ich werde jetzt nicht viel reden, setzen Sie sich mal aufrecht hin hier. Ich habe das mit etwas norddeutscher Forschheit gesagt und die Leute werden in eine vereinfachte Achtsamkeitsmeditation geführt. Also ein bisschen einfacher oder ein bisschen kürzer als das, was wir hier gemacht haben. Und danach war das so friedlich. Ich habe gesagt, so, ich brauche nicht viel mehr zu erzählen hier. Erst wenn man im Inneren Frieden hat, kann man im Äußeren Frieden machen. Und es ist genau dieser Punkt, den wir in unserer Lebensgestaltung ernst nehmen müssen. Um den inneren Raum zu entdecken bei sich, müssen vielleicht viele von uns erst einmal unser Herz aufräumen oder unser Gedanken, unser Inneres aufräumen, so wie man ein übervolles Zimmer, in dem sich so viel Ramsch angesammelt hat, aufräumt. Um festzustellen, was im Inneren unnötig Platz einnimmt, muss man sich sehr oft erstmal leer räumen und leer anfangen und dann das Zimmer des Innenraums wieder neu bestücken, indem man an der Tür einen kleinen Wächter aufstellt, der all dem, was da rein will ins Leben, all dem, was da rein will ins Innere, erst einmal eine Frage stellt. Bist du wesentlich oder bist du unwesentlich? Und die Dinge, die sagen und von denen wir auch spüren, dass sie wesentlich sind, die lassen wir rein. Und die, von denen wir wissen, dass sie unwesentlich sind, den sagen wir, geh bitte eine Wohnungsadresse weiter. Du passt nicht so ganz. In Indien gab es einmal einen Bauern. Und dieser Bauer führte sein ganzes Leben ein sehr langweiliges Dasein. Er ging jeden Morgen aufs Feld, beackerte den Ackerboden und kam abends erschöpft zurück und dann musste er aus sozialen Verpflichtungen noch zum Dorfschwatz unter die alte Linde am alten Brunnen gehen. Und das spielte sich schon 40 Jahre so ab. Eines Tages nun ging er zu seinem Feld, sah ein paar Steine und beschloss nicht, zum Schwatz ins Dorf herunterzugehen, sondern nach Hause zu gehen und an den Steinen zu arbeiten. Und nachdem er das für 2 Tage noch wiederholt hatte, wusste er, was er wollte. Er wollte Elefant machen. Und so ging er jeden Abend zu sich nach Hause und schlug bald mit einem Meißel wunderschöne Elefanten, die so schön waren, dass der König des Landes kam und seine Elefanten beschaute. Und der Mann, der König des Landes, sagte, Bauer, ich gebe dir mein halbes Königreich jetzt schon, wenn ich gestorben bin, meinen ein anderes halbes Königreich. Wenn du mir lehrst, einen Elefanten wie diesen hier zu machen, der sieht so lebensecht aus, dass er schwitzt, wie sagt man, dass es so erscheint, als würde er schwitzen und Kinder kriegen. Der Bauer sagte, du brauchst mir nicht ein halbes Königreich zu geben für eine einfache Weisheit. Du kannst den perfekten Elefanten selber machen. Der König hatte ihn gebeten, ihn zu lehren, einen Elefanten zu machen. Und jetzt lehrte er den, wie man einen Elefanten macht, einen perfekten Elefanten. Nimm einfach den Stein und nimm alles weg, was nicht Elefant ist. Dann hast du den perfekten Elefanten. Das ist so ähnlich wie unsere Frage. Bist du wesentlich? Wir müssen das Wesentliche in unserem Leben finden, das Essentielle, das, was Bestand hat, was auf spirituellen Grundlagen beruht, und können dann diese Dinge in unser Leben hineinlassen und eine ganz andere Lebensqualität erfahren, als wenn wir so viel unnötiges Zeugs da reinlassen. Als ich in Indien war, habe ich einmal einen Besuch abgestattet bei dem König von Puri. Das ist ein Freund von mir. Hat gar keinen Säbel. Ich habe mir immer einen König mit einem Säbel vorgestellt, aber das ist jetzt König zu sein in Indien ist jetzt nur noch eine, man sagt dazu, repräsentative Funktion, weil Indien eben auch demokratisch regiert wird. Aber er ist eben noch der König von Puri und die Leute lieben ihn als ihren König. So, ich war eingeladen bei ihm im Palast zu übernachten und am Morgen wurde ich, hat das letzte Mal, als ich hier war, auch schon erzählt, wurde ich von einer Trauermusik, einer lauten Trauermusik geweckt, die so an mir vorbeizog, an meinem Zimmer vorbeizog. Und ich machte die Zimmertür auf und sah eine riesen Prozession auf dem Gang heruntergehen, die einen Leichnam trugen. Und ich fragte, who has died? Und eines der Diener sagte mir augenzwinkernd, the king, der König. Ich ging also schnell aus meinem Zimmer heraus, schaute auf diesen getragenen Leichnam und sah, es war der König, der da mit toten, geschlossenen Augen da lag. Ich war natürlich sehr ergriffen und berührt. Mein Freund ist über Nacht gestorben und bin mit der Prozession zur Halle gegangen. Da wurde der König dann an einem Platz aufgebahrt und nach ungefähr 2 Minuten sprang er von der Bahre herunter. Die ganzen Diener zerstreuten sich und alles war ganz normal und ich war fassungslos und ging zu meinem Freund und sagte, what's going on? Er sagte, du meinst mit der Prozession, das mache ich jeden Morgen. Und ich dachte, mein Gott, was macht er da jeden Morgen für ein makabres Spiel? Und muss wohl mein ungläubiges Staunen gesehen haben und erklärte mir dann, ja, jeden Morgen tue ich so, als würde ich gestorben sein, weil ich dann ja wieder aufstehe und dann mache ich alles besser. später, ich habe das dann mit einem guten Freund von mir geteilt und er hat mir gesagt, das ist genauso wie Nietzsche gesagt hat. Lebe so, als wenn du noch einmal leben könntest. Lebe jetzt so, als würdest du noch einmal leben können. Ja? Weil man sich dann eben auf Wesentliches konzentriert und sich nicht mehr im Unwesentlichen verliert. Stellt euch mal vor, ihr seid gestorben. Zack, und ihr steht gleich wieder auf. Und was macht ihr jetzt mit eurem Leben? Ja, alles ist lässt sich mit einem einzigen Wort beschreiben. Eine goldene Möglichkeit, die ihr habt. Eine einzigartige Möglichkeit. So, das hilft vielleicht, oder das hilft sicherlich, dass man erstmal den inneren Raum ein bisschen frei räumt von Unwesentlichen und ein bisschen auch entschlossen dieses kleine Wort lernt. Nein, ich lasse nichts Unwesentliches herein. Nein, ist nur ein Wort mit vier Silben. N-E-I-N, ja. Ist ein einfaches Wort, aber schwer zu praktizieren. Aber jetzt möchte ich ein bisschen spiritueller werden, weil einige von euch bestimmt schon gelangweilt werden. Wann spricht der Swami endlich mal spirituelle Juwelen und gibt die Preise? Es gibt noch andere spirituelle Wege in den Tempel des Herzens. Und das, was ich bisher gesagt habe, also erstmal über den Innenraum, über das, was uns hindert, in den Innenraum zu kommen, nämlich der ständig nach außen greifende oder nach außen orientierte Elefant des Geistes und über das Leerräumen, was ich über das Leerräumen gesprochen habe. Das ist alles Pre-Knowledge, so ein bisschen vorläufiges Wissen. Ich möchte jetzt drei machtvolle Wege vorstellen, um auf den inneren Raum zu kommen, und habe für den einen Weg eine unglaublich machtvolle Übung mit euch, die ich gleich vorstellen möchte. Ich glaube, dass das, was ich jetzt sagen werde, ein wirklich großes Geschenk ist und wirklich sehr, sehr praktisch ist und sehr, sagen wir mal, wenn ihr das jetzt erinnern könnt, dann habt ihr wirklich einen guten Anknüpfungspunkt an dieses Thema. Dieser innere Raum ist letztendlich ein spiritueller Raum, in dem sich die Seele und die höchste Seele befinden. Und um dort reinzukommen, müsste man einen spirituellen Weg finden, der dort hinführt. Die Chandogya Upanishad sagt, dass die meisten Menschen nie in diesen inneren Raum so ganz reinkommen, weil sie solchen Menschen gleichen, die immer wieder über einen Goldschatz hinweglaufen, der versteckt im Erdboden ist. So ist für viele von uns dieser innere Raum ein bisschen versteckt, verborgen, hidden, not obvious, nicht sofort offensichtlich. Und wir gehen da hinein, die Upanishaden sagen, meistens wenn wir auf der vierten materiellen Bewusstseinsstufe sind, nämlich dem traumlosen Schlaf, wo wir einfach schlafen, total entspannt, und wenn wir aufwachen und aus diesem Schlaf, diesem tiefen, traumlosen, entspannten Schlaf herwegkommen, erstmal wissen wir gar nicht, wo wir sind. Das zweite ist, wir fühlen uns unglaublich wohl, als hätten wir gerade eine Kraftspritze gekriegt, die das Leben stimmt. Man denkt, das ist gar nicht so schlimm mit der Person, ein Gespräch und ich habe es wieder in Ordnung gebogen. So weiter und so fort. Diese Erfahrung liegt daran, weil wir im Traum unbewusst in diesen inneren Raum gekommen sind. Wir haben nichts davon wahrgenommen, weil wir richtig tief weg waren, wie man so schön sagt. Nicht? Und wir kommen jetzt unbewusst wieder hervor, aber wir nehmen mit uns den Duft aus diesem inneren Raum. Genauso wie wenn ich aus einem, sagen wir mal, in den Raucherraum reingehe und dann riechen die Klamotten doch irgendwie einen Tag jedenfalls nach diesem Rauchduft. Nicht? So ist es auch, wenn die Seele unbewusst in diesen inneren Raum hineinkommt, bei diesem gesichteten Tiefschlaf. Sie kommt dann heraus und kann sich an nichts mehr erinnern, aber fühlt sich einfach total wohl. Ready to take on the world. Bereit, sich wirklich aufs Neue mit der Welt auseinanderzusetzen. Es ist aber wesentlich machtvoller, wenn wir bewusst in diesen Raum hineinkommen, bewusst diesen Raum erleben und bewusst wieder aus diesem Raum heraus in das äußere Leben finden. Und der einfachste Weg, um in diesen Raum hineinzukommen, ist durch Klang. Durch spirituellen Klang. Der spirituelle Klang schafft es, die materielle Atmosphäre, die diesen Raum bedeckt, wegzuwischen, das Herz ein bisschen leer zu räumen, und dann öffnet er diesen inneren Raum und plötzlich sieht man, hat man Darshan von Gott. Die ganze Welt, so heißt es, besteht aus Klang. Und damit ist nicht ein esoterischer Zusammenhang gemeint, sondern einfach nur, dass allem, was wir hier erleben, Vibration oder Schwingung zugrunde liegt. Nicht? Ihr wisst, diese Stühle, auf denen ihr jetzt sitzt, sind gar nicht so fest gefügte Gebilde. Sie sind einfach nur so, bestehen aus Atomen und Molekülen, die in unterschiedlichen Frequenzbereichen schwingen. Und auch der Po, mit dem ihr da drauf sitzt, ist gar nicht so festgefügt, sondern sind auch Schwingungen von anderen Molekülen und Atomen. Das Ganze hier ist ein Tanz der Atome und der Moleküle um uns herum. Schwingung, zu Deutsch gesagt. So, Schwingung, wenn sie, ist das, aus dem die Welt, unsere Welt besteht, Klang. Und Klang ist es auch, was uns helfen kann, sagen wir mal, die Welt ein bisschen zu verlassen und zu durchdringen und in die spirituelle Kammer oder den spirituellen Raum unseres Herzens zu kommen. Ich möchte jetzt eine kleine Meditation machen, damit ihr mir nicht einfach das nur so glaubt oder nicht glaubt. Ich möchte euch bitten, euch noch einmal aufrecht zu sitzen. Diesmal werden wir einfach Klang machen. Ich möchte euch bitten, so ein bisschen so in euren Körper so hereinzuhängen, als würde euer Körper wie mein Frack sein, den ihr auf einem Bügel aufhängt. Setzt euch ein bisschen hin, so, also ein bisschen nach vorne, nach hinten, zur Seite, bis ihr so in eurer Mitte da sitzt, so richtig wie ein Bodhisattva. Stellt euch bitte vor, dass euer physischer Körper wie ein Tempel ist, mit einem Steinboden, einem Innenraum und einem hohen Gewölbe, einem Dom. Und bitte spricht jetzt mir nach einem Mantra, eine spirituelle Klangschwingung, die ihr mit großer Kraft intoniert. Ihr werdet sehen, es ist eine sehr machtvolle Klangschwingung. Konzentriert euch darauf, dabei auf den Tempelboden eures Körpers. Ich sage einmal alleine dieses Mantra, und dann sagen wir es zusammen. Ja. Ein bisschen höher im Tempel unseres Körpers, und zwar in den Bereich des Herzens, und wir chanten wieder diese Silbe. Diesmal stellen wir uns vor, wirklich in den Ozean der Klangschwingung zu gehen, also richtig uns dem Klang anzuvertrauen. Ich werde einmal alleine das Mantra vorsagen und danach euch bitten, viermal das Mantra mir nachzusprechen. Ich werde für euch zählen. Jetzt erstmal alleine. Ja.
Zusammen bitte. Ja.
eine Etage höher im Tempel unseres Körpers gehen, nämlich unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Dom oder das Gewölbe richten. Und mit großer, sagen wir mal, mit großer Intensität uns in diesen Klangrahmen hineinbegeben. Ich sage es einmal vor, wir sagen es fünfmal gemeinsam nach. Ja. Bewusstsein zurückzufinden. Ich muss immer ein bisschen mich freuen, weil ich immer wieder sehe, dass wenn eine solche Übung da ist, tatsächlich sich die Atmosphäre im Außen ganz, ganz deutlich verändert. Ich hoffe natürlich, dass das besonders der Fall ist in unserem Innenraum. Das kann ich nicht beurteilen. Natürlich ist es schon so, dass wenn sich ja, eine Atmosphäre wird von Menschen und dem, was in ihnen vorgeht, geprägt. Also das Außenbewusstsein oder das Äußere ist immer verknüpft als eine Wirkung von der dem Ursächlichen, das heißt dem inneren Raum. Ich möchte euch noch zwei kleine Handwerkszeuge mitgehen und dann ein paar Dias zeigen und dann habe ich eine musikalische Überraschung, einen kleinen Bhajan über den Tempel des Herzens, den ein Freund von mir vortragen wird. Ich sehe ihn gerade nicht, aber er wird bestimmt irgendwo sich einfinden. Der nächste Punkt, den ich noch sagen möchte, ich höre, aber wir sind 5 minutes over time. Darf ich fragen, da war ein Vortragsgebender, der mir gesagt hat, wenn du jetzt da bist und du brauchst von mir 15 Minuten, dann kannst du die haben. Ist das richtig? Gut, du bist der Nächste. Also, ich habe dich aber nicht den Arm so umgedreht, oder? Wir haben das vorher besprochen. Ja. Ich denke, was ich in der kurzen Zeit, die wir machen, noch mache, ist euch ganz kurz ein paar Dias zu zeigen. Gaurahari, please show your slides. Ich verzichte auf die anderen zwei Punkte, denn ich will meinen Vortrag auch nicht überladen, wo ich ganz kurz das zusammenfasse, was ich heute hier gesagt habe. Können wir bitte die Lichter ausknipsen oder wird dann die ganze Elektrizität ausgeknipst? Yes. Oh Gott, Gott. Ah, das ist so ein tolles Thema. Also ich hoffe, dass ihr meinen Vortrag ein bisschen kreativ aufnimmt. Natürlich muss jeder selber so ein bisschen den Weg finden, der bei ihm nach innen geht. Nicht? Also manchmal sind Menschen, wir sind ja alle auf einem unterschiedlichen Entwicklungsniveau, oder Niveau will ich gar nicht sagen, weil das so Wert kriegt, also Stand. Und wir müssen diesen, bitte sehen meine Präsentation heute als eine Anregung an für euch selber. Ja, wenn da noch Leute sind, könnt ihr sehen. Ich möchte euch ein bisschen etwas zeigen. Geht? Ja? Super. Das ist hier eines der Tempel in Indien. In Indien ist es immer so, dass ein Tempel so gebaut ist, dass man aus dem äußeren Raum, der ein Tempel provided, also den Raum, den ein Tempel gibt, in den eigenen inneren Raum findet. Man erschallt, lässt zuerst, das finde ich sehr gut, an der Schwelle in den Tempel eine Glocke ertönen, womit man einmal sein Kommen ankündigt, ich komme jetzt. Und das zweite ist, dass durch den Klang der Glocke so ein bisschen das innere Leere geräumt werden soll. Das ist eine typische indische Tempelszene. Die meisten sind sehr konzentriert auf ihrem inneren Raum und man hat dann gar nicht das Gefühl, dass jemand neben einem steht, weil man das total vergisst. Das ist kurz bevor der Altar sich öffnet. Da wird ein Muschelhorn geblasen, was alle unglücksverheißenden Schwingungen aus der Welt oder aus dem Raum vertreiben soll. Und dann wird der Altar geöffnet und man hat Darshan, den göttlichen Ansicht. Ich möchte kurz zusammenfassen. Der äußere Raum soll in den inneren Raum führen. Und so ist auch die indische Tempelkonstruktion bewusst so angeführt. Dieser äußere Vorraum ist unser physischer Körper. Dann ist ein zweiter Raum, der ist hier mit den gescheckten Marmorplatten ausgelegt. Das ist der Raum des Herzens im Körper. Und dann gibt es den Altar. Und das ist der Raum im Herzen. Ich habe es jetzt nicht so gut ausgedrückt. Das ist der Körper hier. Jetzt gehen wir weiter hier ins Herz hinein. Und dann gibt es noch eine Dimension, wenn wir tiefer gehen wollen, auf den Altar unseres Herzens, um dort Gott zu schauen. Das ist die Idee eines Tempelbesuches. Also die ganze Konstruktion ist, wie wir es hier auch sehen, wirklich so, dass man von einem äußeren Raum den inneren Raum erkennen lernt und erkundet. In Indien gibt es viele Höhlen in den Himalayas. Und dies ist eine Höhle, von der man sagt, dass sie 5000 Jahre alt ist. Es ist die Vashishta Gufa, oberhalb von Rishikesh in den Himalayas gelegen. Viele Yogis haben sich in diesen Höhlen zurückgezogen, um dort die Höhle oder den inneren Bereich im Herzen zu ergründen. Viele Leute, gerade in Indien sieht man das, aber auch zum Teil in unserer europäischen Kultur, haben wirklich alles hinter sich gelassen, sind wirklich über Berge geklettert, um dann sich zurückzuziehen an einem heiligen Ort, in einer Landschaft, die inspirierend ist. Das sind alles Bilder, die in meiner letzten Reise nach Indien entstanden sind. Hier habe ich einen Yogi getroffen. Das hat mich sehr beeindruckt. Der war umgeben von so Affen, von vielen Affen. Und manche dieser Affen waren eben auch richtige Affen. Wenn man sieht das ihm an, dass er einer ist. Die stehlen also und ärgern ein und so weiter. Aber der war wirklich so versunken in seinem inneren Raum, dass ihn die Affen nicht gestört haben und ihn auch dann zufrieden gelassen haben. Wenn jemand bei dir sieht, dass du in deiner Mitte bist, dann wird er dich nicht agitieren, weil von dir etwas ausgeht, was auch sein Herz erreicht.
Man kann auch in Landschaften gehen, in Österreich bei einem Spaziergang sah ich einmal ein ganz tolles Holztäfelchen, da hieß es, wenn du Gott erfahren willst, geh in den Tempel der Natur. Besonders an heiligen Orten wie hier Mutter Ganga kann man sich wirklich hinsetzen und einfach mal von diesem ganzen äußeren Geflimmer und Störung frei werden. Das scheint irgendwie ins Herz reinzufließen. Ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Bilder zeigen von Leuten, die in ihrem inneren Raum sind. Man merkt in ihren Gesichtern etwas Abgeklärtes, etwas, was sie auch nicht verlässt, wenn sie in die Welt sind. Diesen Mönch kann man, glaube ich, ansehen. Er hat schon 70 Jahre spirituelles Leben geführt. Ihr seht, so sehen Leute aus, die im inneren Raum sind. Da ist der Rüssel des Geistes nicht ständig am Pendeln und am Flackern und am Greifen. Manchmal sehen diese Leute für uns vielleicht auch fremdartig aus oder anders, fast auch schockierend, weil durch sie ein Ruf an uns geht. Sei nicht so äußerlich, geh in die Tiefe. Das ist ein verstorbener Heiliger und hier sein Schüler, der eine kleine Lichterzeremonie zu ihm darbringt im Memorandum. Guru Hari, is the Gorham ready? He's ready. Wege führen in den inneren Raum hinein. Das ist jetzt kein gutes Bild. Zum Beispiel die Mantra-Meditation. Wir haben eben eine solche gemacht. Diese gute Frau, sie ist einfach die Beste. Ich glaube, ihr seht ihr das an. Die ist 110 Jahre alt und ist eine große, wird dort als Heilige betrachtet. Das Ganze in der Mantra-Meditation drin. Ein anderer meditierte. Beim Tanz, spirituellen Tanz, findet man sehr leicht in den inneren Raum hinein. Man dreht sich und dreht sich und dreht sich und die Welt dreht sich weg. Das Mittel von all diesen spirituellen Praktiken sind Silben, heilige Silben. Hier ist es Jai Shri Radhe. Ein zwar anderer Weg ist, darüber konnte ich heute nicht sprechen, das Lesen in heiligen Texten und das verinnerlichte Lesen, wo die Texte in einem nachklingen und man sie immer wieder überdenkt. Oder einfach gute Gemeinschaft zu pflegen. Ihr seht die beiden Soul Brothers hier. Gute Gemeinschaft, da geschieht so viel, dass es ein richtiger Heiliger lebt wie ich. Ich bin leider nur ein Affe. In Indien weiß man, wie kraftvoll das Treffen mit einem wahrhaft spirituellen Menschen sein kann, weil es einen sofort aus dem Äußeren in den inneren Raum hineinbringt. Oder wie hier nochmal, Verehrung, Worship, Puja, wie man in Indien sagt. All das bringt einen aus dem Äußeren in den inneren Raum. Oder das Aufsuchen eines heiligen Ortes. Und es gibt auch tolle heilige Orte hier im Westen. Man sagt, dass die Himalayas eine Erweiterung haben im Westen, steht direkt vor München, nämlich die Alpen. Hier seht ihr Leute, die einen heiligen See aufsuchen und dort ihre Verehrungen darbringen. Oder hier jemanden, der in einem heiligen Fluss ein Bad nimmt und ein Licht übergibt, das getragen wird, so wie hoffentlich seine Seele einmal getragen wird, zu dem, der 1000 Namen hat. In Indien gibt es ganz viele Dinge, die man macht. Die indische Kultur ist voll davon. Die vedische Kultur ist voll davon und ist dokumentiert in ganz vielen Sacred Texts, heiligen Texten. Aber ihr müsst zu meinem Seminar kommen, um das alles ausführlich zu lernen. Hier kann ich nur so kurz. Schön. Jetzt zum glorreichen Abschluss möchte ich einen richtigen Star einladen. Ihr werdet also jetzt den George Harrison des Balkans erleben. Ein sehr spiritueller Musiker, der dort sehr bekannt ist als Goran Karan und den ich gebeten habe, ein Lied zu singen. Mana Mana Mandari, would you maybe like to almost stand like this? And
I just passed this way.
Yeah.
Thank you very much.
You can tell the text what you are going to read. I will put the microphone. Er wird ein altes Lied vorsingen, das heißt Der Tempel des Herzens.
Und Mama Mana Mandire. And maybe you can translate the.
Should I translate?
Yes.
Yes. Yeah. Das Lied, das ist Sanskrit. Ja, that's why you said maybe you can translate. Also, im Inneren meines Herzens möchte ich dich begrüßen, O Krishna Murari, Sri Krishna Murari. Ich werde dir meine Bhakti geben und eine Girlande aus Aufmerksamkeit. Im Leben und im Sterben werde ich dich verehren. Bitte komm in den Tempel meines Herzens. Ich habe ein Licht, das ich dir darbringen möchte. Das Licht meiner Liebe. Ich habe dir Wasser bereitet. Das Wasser meiner Tränen. Oh, bitte komm in den Tempel meines Herzens. Krishna Murari. Oh, Sri Krishna Murari. Ich kann das frei übersetzen.
Can you just put this Ragini in there? If possible. Ich möchte es hier.
Yes.
Krishna Randa, Jani Baba, Jivana Maranatava, Ujani Baba, Sundara He Manari, Sundara He Manari. Yashonanda Kumar, Nanda Kumar, Habe Prema Pradi Arati Tomar, Prema Pradi Arati Nayana Jamuna Chareani Bar, Nayana Jamuna Chareani Bar, Tumara Bidae Girdhari, Tumara Bidae Girdhari. Vandana Ganeta Vajujiva Krishna Murari Krishna Murari Nayana Jamuna Charehani Nayana Jamuna Charehani Tomara vida he girdhari, Krishna Murari, Krishna Murari.
Singen heute zu dem Konzert mit Krishna Das zu kommen. Ich denke, es fängt an um 20 Uhr in dem Konferenzsaal. 20 Uhr?
19
Uhr. Gut.
damit möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Und nicht vergessen, ihr habt eine Hausarbeit mitzunehmen. Wie finde ich oder was kann ich tun, um in meinen eigenen inneren Raum zu kommen? Ganz wichtig. Alles Gute, viel Erfolg, viel Kraft dabei. Auf Wiedersehen.
Thank you. Let us just have a, make a photo together. How can you do this? Open it and... Very quick. Danke dir, wie hat den? Also ich selber habe es nicht aufgeschrieben.
Danke.
Gut. Goran, you're not running. Good. Now, yes. So, Bonoma.
Ich heiße bitte auch bei einem
E-Mail-Adresse reicht.